Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Die letzten Wochen und Tage, zumindest außenpolitisch, standen sie ganz im Zeichen von Fragen wie: Was führt er im Schilde? Was will er eigentlich? Wirklich Krieg? Mitten in Europa? Er, Wladimir Putin, russischer Präsident und präferierte Angstfigur des Westens, gerade in Zeiten der Ukraine-Krise. Und sehen Sie, schon ist es auch hier zumindest rein sprachlich geschehen. Eine klare Trennung zwischen Ost und West wurde markiert, zwischen denen und uns, zwischen Russland und dem Rest des Kontinents. Dass solche Linien nie so einfach zu ziehen sind, gerade nicht im Denken und der Kultur, wissen wir alle. Dennoch herrscht hierzulande eine allzu gängige, bisweilen gar stolz gepflegte Ignoranz gegenüber russischen Denktraditionen vor. Bei den meisten fängt das Unverständnis bereits mit den Schriftzeichen an. Auch die Sprache selbst, obgleich von seltener Schönheit, wird hierzulande kaum noch gelehrt. Und Gleiches gilt für Kulturgeschichte und ja, Philosophien Russlands. Dabei gibt es kaum ein anderes Land, das uns derzeit mehr zu denken gäbe und bangere Fragen hervorriefe. Weshalb wir uns heute dem Erbe der russischen Philosophie zuwenden wollen. Wie stellt es sich dar, wie breit ist es gefächert und welchen Beitrag kann oder könnte es zum besseren Verständnis der derzeitigen Situation leisten? Aufmachen wollen wir uns auf diese Gesprächsexpedition mit der in Zürich lehrenden Slawistin und Literaturwissenschaftlerin Silvia Sasse, Expertin für russische Philosophie gerade des 20. Jahrhunderts. Schönen guten Tag, Frau Sasse.
Schönen guten Tag, Herr Eilenberger.
Ich leitete unser Gespräch ja mit der These ein, dass es ein gewisses Desinteresse an der russischen Philosophie jenseits, sagen wir, der marxistisch-leninistischen Zwangsallerleis im 20. Jahrhundert gebe. Würden Sie denn sagen, dass diese Diagnose richtig ist?
Ja, man könnte vielleicht sagen, es gibt ein größeres Interesse an der russischen Literatur. Die russische Literatur ist wesentlich präsenter als die russische Philosophie. Wenn man sich zurückerinnert, Tolstoi war so um 1890 der meistgelesene Autor in der Welt, während man die russische Philosophie, ich denke, international nur punktuell kennt. Also da gibt es wenige, die auch außerhalb Russlands gelesen werden und die vielleicht auch über längere Zeit gelesen werden. Einen, den man nennen kann, ist Michael Bakhtin, der im 20. Jahrhundert die westeuropäische Philosophie, gerade die französische, wesentlich beeinflusst hat.
Ja, auf diesen Michael Bakhtin werden wir sicher noch genauer eingehen, aber vielleicht zunächst einmal die Frage, wie erklären Sie sich denn jetzt neben der offenbaren sprachlichen Barriere dieses vorherrschende Desinteresse?
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Desinteresse ist. Vielleicht ist es manchmal eine Inkompatibilität, vielleicht auch ein Unverständnis für die Spezifik der russischen Philosophie, die sich vielleicht wiederum selbst sehr viel mit Literatur auseinandersetzt. Russische Philosophen haben die russische Philosophie zum Beispiel als eher utopisch, experimentell oder vielleicht auch als imitierend empfunden. Also vielleicht wollte man nicht nochmal von westlicher Seite aus lesen, was Russland gewissermaßen reproduziert. Oder vielleicht war die russische Philosophie zum Teil auch zu experimentell, wenn man sich zum Beispiel die Kosmisten Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts anschaut, also die davon ausgegangen sind, dass es eine Wiederauferstehung gibt oder eine Noosphäre, ein Bewusstsein, was uns allen gleich ist. Also da geht es dann oft nicht um eine rationale, vielleicht auch nicht um so eine schwere, essayistische, argumentative Philosophie, sondern eher ja, um eine utopische, zum Teil auch das Irrationale, vielleicht eher pflegende Philosophie. Aber das sind auch nur einzelne Strömungen.
Sie sagten es, also es gibt ja so ein Vorurteil, vielleicht auch ein begründetes Vorurteil, dass die Literatur in Russland besonders nah an der Philosophie steht und sich beide auch bis zur Ununterscheidbarkeit vermengen. Dann sprachen Sie von einem starken utopischen Diskurs und auch Experimentierfreude. Vielleicht könnte man noch als ein viertes hinzufügen, es gibt ja auch ideologische und stark ideologisierende Momente im russischsprachigen Philosophieren, was uns ja auf die aktuelle Situation führen könnte. Und meine Frage, glauben Sie denn, dass heute, was im System Putin sich ereignet und gedacht wird, in irgendeiner engeren Verbindung mit philosophischen Traditionen zu sehen wäre?
Nein, das glaube ich nicht. Auch darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, also zum Beispiel auch in der russischen Philosophie. Michael Rücklin, ein russischer Gegenwartsphilosoph, der sagt, wir haben es eigentlich im Moment mit einer Herrschaft zu tun, einer Herrschaft in Reinkultur. die sich auf keine beständige Ideologie stützt. Also das auch gerade im Unterschied zur sowjetischen Ideologie, oder? Was ich auch interessant finde, ist der ungarische Soziologe Balint Magyar, der den putinschen Staat, also die Regierung, die aktuelle, einen postkommunistischen Mafiastaat nennt. Er sagt, eine kleine Gruppe von Machthabern, die im Grunde wie eine Familie aufgebaut ist. Im Mittelpunkt ist der Patriarch, der nicht regiert, sondern verfügt. Die regieren eher nicht ideologiegestützt oder ideologiegesteuert, wie das früher der Fall war in der Sowjetunion, sondern ideologieanwendend. Also man nimmt sich verschiedene Versatzstücke von Ideologien, die ins politische Profil passen. Mhm. Oder zum Beispiel Mascha Gessen, die vielleicht einige kennen, hat ein wichtiges Buch in den letzten Jahren geschrieben, Zukunft ist Geschichte, hat das aktuelle Russland analysiert. Die sagt, das ist eine Art von flexibler Ideologie.
Also einerseits ein sehr freies, vielleicht sogar zynisches Instrumentalisieren von herrschenden Gedankenmotiven. Andererseits könnte man aber doch auch sagen, es gibt zum Beispiel eine lange Geschichte des Panslavismus, der heute auch in verschiedenen Gestalten in Russland wieder ideologisch erneuert wird.
Ich würde auch gar nicht sagen eine Erneuerung, ich würde sagen eine Instrumentalisierung solcher Ideen eines eher, wie soll ich sagen, großrussischen Reiches. Das ist verbunden mit der, und ich würde es nicht Philosophie nennen, also eher Polittechnologie oder der Demagogie von Alexander Dugin. Er ist kein Philosoph, er ist eigentlich ein rechtsextremer, ultranationalistischer Demagoge.
Ein zeitgenössischer Publizist und Philosoph.
Ein zeitgenössischer, ja. Absolut, ja. Der in enger Verbindung steht, also mit der extremen neuen Rechten weltweit, also nicht nur in Russland. Und der nimmt sich Versatzstücke für etwas, was er selbst Eurasismus nennt. Also er versucht, Russland gewissermaßen zwischen Europa und Asien zu positionieren, hat dabei Theorien, die meinen, es gibt praktisch eine ethnische Grundlage für die Russen, dass sie anders seien. Das ist ja auch so eine typische Erzählung aus den letzten Jahrhunderten, also die praktisch biologisch, ethnisch anders seien und eben keine Europäer sind und auch keine Asiaten und dafür prädestiniert sind, im Grunde ein neues großrussisches Reich aufzubauen. Das ist eine Ideologie, die stellenweise benutzt wird, auch und gerade jetzt, wenn es darum geht, gewissermaßen gegen die Ukraine oder gegen die Kritik im eigenen Land mobil zu machen. Also Dugin hat da bestimmte, wie soll ich sagen, Versatzstücke geliefert, 2012, 2014, wo es darum ging, praktisch die Proteste in der Ukraine stets als etwas zu lesen, was vom Westen aus gelenkt wird. Also alles, was an politischer Kritik kommt, wird gewissermaßen nationalistisch interpretiert als Russophobie, ist vom Westen aus finanziert, ist vom Westen aus gelenkt und man bezeichnet gewissermaßen die Kritiker als fünfte Kolonne des Westens. Also er arbeitet mit ganz starken Feindbildern. Ja, das ist der Westen. Zeitweise war es Amerika. Trump hat ihm dann ganz gut gefallen, weil der ja selber antiglobalistisch ist. Dann hat er sich nicht mehr gegen Amerika gewendet, sondern eher gegen die globale Elite, gegen die Atlantiker. Er spricht auch von den Atlantikern.
Und diese Einteilung in Kulturzonen, die sich dann jeweils in ihrem Bestand als bedroht empfinden oder verbalisieren können, würden Sie denn sagen, das ist auch eine gewisse Transferleistung, die mit deutschen Philosophen oder Ideologen zusammenhängt? Man könnte ja sagen, dieser Feinddiskurs, den findet man bei Carl Schmitt sehr stark, diesen Untergangsdiskurs bei Oswald Spengler. Gibt es da Transfers, deren sich diese Neurechten in Russland auch bedienen?
Ja, absolut. Also Dugin bezieht sich sehr stark auf Schmitt, also auch gerade auf dessen Freund-Feind-Schema, auf den Ausnahmezustand, auf die Konzepte von Souveränität. Es gibt noch einen anderen, ich würde ihn auch nur Publizisten, auf jeden Fall nicht Philosophen nennen, Nikolai Starikov, der hat ein Buch geschrieben, Die Nationalisierung des Rubels, der Weg Russlands in die Freiheit. Das ist ein Buch, was Putin gerne mal liegen lässt, wenn er interviewt wird, zum Beispiel in den Interviews mit Oliver Stone. Da lag dieses Buch dann auf dem Tisch und da geht es um so Ideale einer totalen staatlichen Souveränität. Und zwar kulturell, ökonomisch, militärisch, völlig frei vom Westen, den man als kolonialisierend empfindet. Also man ist praktisch gegen die Idee eines Humanismus, der universal ist, und auch zum Beispiel gegen ein Rechtsstaat, staatlich fundierte Gesellschaft. Das sind gefährliche Ideologien, aber die finden wir auch in der neuen Rechten in Westeuropa oder in Amerika, in der Alt-Right-Bewegung. Also das ist nichts spezifisch Russisches, sondern das ist im Grunde eine globale Bewegung im Moment. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel Philosophen wie Boris Groys, der in den 90er Jahren bekannt geworden ist und sich damals schon, hat ein Buch geschrieben, Die Erfindung Russlands heißt das, von 1995. Und der hat sich damals schon mit diesem aufkeimenden Nationalismus beschäftigt. Der ist nicht neu. Also Dugin agierte schon in den 90er Jahren. Der hat schon 94 ein Buch geschrieben, Die konservative Revolution. Mhm. Und Groys sagt dann zum Beispiel, naja, also er ist gegen den Westen, er verdammt westliche Konzepte, aber eigentlich benutzt er westliche Konzepte. Mhm. Nationalismus als westliches Konzept. Oder er bezieht sich im Grunde auf die Faschisten. Diese Gegenüberstellung von Westen liberal und Russland konservativ stimmt ja sowieso nicht. Also die wird auf eine ganz merkwürdige Weise falsch konstruiert, weil Dugin jemand ist, der gewissermaßen neofaschistisch agiert und dieses Konzept selbst gegen den Westen versucht zu wenden.
Jetzt ist ja da in dem, was Sie sagen, wie ich meine, auch ein sehr interessanter Gedanke, der vielleicht vielen nicht präsent ist, nämlich nicht nur der, dass es von Westen Transferbewegungen nach Osten gibt, sondern dass sich zum Beispiel auch Neurechte in Deutschland, in Frankreich, in Amerika dieser russischen Impulse bedienen. Dass es also eher eine wechselseitige Bereicherung oder man könnte auch sagen wechselseitige Verarmung ist.
Das ist absolut richtig. Also da gibt es ein gegenseitiges Unterstützen. Also die russische Regierung unterstützt auch rechte Parteien in Westeuropa. Bei der FPÖ weiß man das sehr gut. Oder auch in Frankreich, Front National. Und umgekehrt sind das natürlich auch diejenigen, die gewissermaßen als die Putin-Versteher im Moment agieren. Also die versuchen mithilfe dieser Ideologie oder vielleicht auch der Desinformation, die Spaltung im eigenen Land voranzutreiben. Das heißt, die Situation, die man früher aus dem Kalten Krieg zwischen zwei politischen Blöcken kannte, wird jetzt innerhalb der Länder betrieben. Und da gibt es internationale Interessen. Also das ist überhaupt kein russisches Phänomen.
Wie ist denn das Verhältnis der akademischen Philosophie, die an Universitäten gelehrt wird, und zu diesen eher publizistisch-ideologischen Philosophen, die in der Öffentlichkeit auftreten? Gibt es da einen Kontakt? Übernehmen die auch universitäres Denken? Oder ist diese Trennung stark in der russischen Universitätskultur?
Also da gibt es meines Erachtens überhaupt keinen Zusammenhang. Also die russische Philosophielandschaft ist äußerst heterogen und divers. Das lässt sich vergleichen mit jedem anderen Land. An den Universitäten gibt es jüngere, ältere Philosophen, die in ganz unterschiedlichen Traditionen stehen. Nach 1990 gab es zum Beispiel Philosophen, die die russische Phänomenologie der 1920er Jahre wiederentdeckt haben. Es gab einen großen Trend zur Rezeption von französischer poststrukturalistischer Philosophie. Es wurde Deleuze gelesen. Walter Benjamin ist zum Beispiel einer der konstanten Protagonisten innerhalb der russischen Philosophie. Also da kann man überhaupt nicht sagen, da gibt es eine bestimmte Richtung. Das ist so divers wie in Deutschland oder in Frankreich oder in den USA. Und zu den Demagogen gibt es meines Erachtens keine Verbindung. Was es gibt, sind Versuche, diese zu installieren. Also der schon genannte Dugin, der hat dann einen Lehrstuhl bekommen an der MGU, also an der Lomonossow-Universität, der hat ihn inzwischen nicht mehr inne, und hat dort gewissermaßen ein Institut für konservatives Denken gegründet. Also da gibt es dann eine Installation gewissermaßen, den Versuch, staatlich einzugreifen, aber das geschieht nur punktuell, so wie das auch punktuell geschieht beim Eingreifen in die Sphäre der Kunst und der Literatur.
Frau Sasse, in unserem Versuch, uns mit russischen Stimmen des 20. Jahrhunderts vertraut zu machen, darf sicher ein Name nicht fehlen, nämlich der von Michail Michailowitsch Bachtin, Autor von Werken wie Das Wort im Roman, die Poetik Dostojewskis oder auch einem Werk zur karnevalesken Gegenkultur bei François Rabelais. Bachtin, ein Denker des Pluralismus, der Vielstimmigkeit, ja einer noch zu schaffenden Demokratie?
Absolut. Also auch Bakhtins Denken und auch die Tradition, also diejenigen, die sich auf Bakhtin beziehen, gehört zur russischen Philosophie. Er hat sich selber immer als Denker bezeichnet. Er ist ja gewissermaßen einer, der in der Literatur und in der Philosophie zu Hause ist. Diese Tradition gehört dazu und er ist vielleicht derjenige, ich hatte das vorhin schon angedeutet, der eine große Resonanz mit seiner Philosophie weltweit erfahren hat. Ich würde sogar sagen, das poststrukturalistische Denken, die französische Philosophie, ist ohne Bakhtin nicht das, was sie geworden ist. Interessant ist, denke ich, die Zeit, in der Bakhtin seine Philosophie formuliert hat und die Zeit, in der sie rezipiert worden ist. Er hat ja angefangen in den 1920er Jahren, also kurz nach der Oktoberrevolution, zu schreiben, philosophisch zu schreiben. Die ersten Texte sind philosophisch. Er hat ein Buch geschrieben zur Philosophie der Handlung, wo er sich mit der Frage beschäftigt, wie ich selbst in der Gesellschaft mich erkenne. Und für ihn war immer wichtig zu sagen, dass das nur in Bezug zum anderen passieren kann. Also was man später als dialogisches Bewusstsein des Menschen eigentlich bezeichnet hat. Also der Mensch ist nicht autonom ohne den Bezug zum anderen. Das war für ihn ganz wesentlich.
Inwieweit würden Sie denn sagen, dass dieses Leben und Werk von Michail Bakhtin, der 1977 in Russland eigentlich vereinsamt und weitestgehend unentdeckt, zumindest in Russland, verstarb, auch beispielhaft für eine ganze Tradition dissidentischen russischen Denkens innerhalb der Sowjetunion?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, zunächst einmal ist Bakhtins Denken gar nicht rezipiert worden. Das ist ja das Kuriose. Also er hat für die Schublade geschrieben. Das erste Buch ist 1929 von ihm erschienen. Und da hat er, und das haben Sie vorhin auch schon angedeutet, sich mit Dostojewski beschäftigt, also mit Literatur, die er philosophisch gelesen hat. Da hat er vielleicht auch etwas aufgenommen, was man im 19. Jahrhundert immer wieder als typisch russische Philosophie oder typisch russisches Denken bezeichnet hat, dass Philosophie nicht nur argumentativ verfährt, sondern dass sie eben auch aufgeführt werden kann. Also er hat beobachtet, dass Dostojewski in seinen Romanen etwas ganz Neues macht. Und zwar nicht mit einem Erzähler praktisch uns die Welt vermittelt, sondern die Figuren alle gleichberechtigt nebeneinander stehen und die Philosophie des 19. Jahrhunderts geradezu aufführen. Also da kommen Liberale vor, da kommen Sozialisten vor und der stellt sie alle auf eine Ebene und schafft so etwas, was ein polyphoner Roman ist. Diese Idee der Polyphonie, das ist etwas, was natürlich in der russischen Dissidentenbewegung dann wichtig geworden ist, weil das eine Möglichkeit war, das sowjetische Regime, den Stalinismus, den man immer in Verbindung gebracht hat mit dem, was Bakhtin als monologisch, und damit sind keine Monologe gemeint, die ich halte, sondern ein Bewusstsein, was gewissermaßen nicht in Verbindung zum anderen sich entwickelt, entstanden ist. Also eigentlich Ideologie. Man hat das so gelesen.
Frau Sasse, wenn ich da kurz nachfragen darf, weil das scheint mir ungeheuer interessant. Da gibt es einen Literaturwissenschaftler, der sich mutmaßlich mit dem russischsten aller Literaten, Dostojewski, gegen Stalin und seine Einheitlichkeit, Einzigkeit, gegen seinen Monologismus wendet, und zwar in philosophischer Weise, aber in Form der Literaturwissenschaft. Das ist ja vielleicht auch ein Muster, das man im russischen Denken sieht, weil die Philosophie marxistisch-leninistisch gleichsam blockiert war, musste man in andere Disziplinen ausweichen, um philosophisch tätig zu werden.
Ja, er hat sogar die Literaturwissenschaft als das Freieste, er nannte es sogar das karnevalistischste Genre bezeichnet, also wo man anders denken kann. Also er hat das auch als eine Art von Andersdenken bezeichnet, nicht auf Rosa Luxemburg bezogen, sondern auf die Idee, sich mit anderen Diskursen zu beschäftigen. Aber was Sie sagen, stimmt, weil man musste natürlich auch ausweichen in unterschiedliche Bereiche, wenn eine Philosophie so stark dominiert ist vom Marxismus-Leninismus, dann bedeutet das nicht, Marxismus-Leninismus zu machen, immer schon auch eine Entscheidung, eine Form von Dissidenz oder zumindest von Nichttun. Viele Philosophen sind ausgewichen in die Literatur oder sie sind ausgewichen in die Mittelalterphilosophie oder sie haben sich extra nicht beschäftigt mit der Sowjetunion. Sie werden bei Bakhtin keinen Satz finden zur Sowjetunion. Man hat das praktisch hineininterpretiert in seine Philosophie, dass es sich um Allusionen, um Anspielungen handeln könnte, auch auf das sowjetische System, weil er so stark darauf beharrt, dass Dostojewski eine neue Weltsicht, eine polyphone Weltsicht installiert habe, die die Philosophie und auch die Literatur erneuert habe. Und wenn man das liest in den 30er Jahren, oder?
Da wird man hellhörig.
Dann denkt man sofort an etwas Spezifisches, das ist ganz klar. Und auch andere, also zum Beispiel auch Sergei Eisenstein, der spricht auch von einer polyphonen, also von einer mehrstimmigen Montage. Und der sagt dann direkt, das ist für ihn ein System der Demokratie, während das Nicht-Polyphone also eigentlich eher ein Modell der Aristokratie ist.
Und Frau Sasse, wie ist denn das, wenn man jetzt heute das System Putin als eine Wiedererneuerung solch eines einheitlichen Diskurses deutet? Ist denn in der russischen Demokratiebewegung und denjenigen, die sich als Dissidenten heute verstehen, zum Beispiel Motive von Bachtin oder von Eisenstein, werden die aktualisiert? Sind das präsente Quellen, die eine Rolle spielen im derzeitigen Verständnis der Opposition?
Also Bachtin ist, denke ich, kontinuierlich präsent und vielleicht auch wieder über den Umweg. Also man hat ihn ja dann eigentlich, das müsste man vielleicht noch erwähnen, weil Sie vorhin darauf angespielt haben, erst in den 60er Jahren wieder entdeckt. Er ist zwischendurch verbannt gewesen. Also er hatte eigentlich keinen Kontakt zur russischen Dissidenz oder zur Intelligenz. Also er war praktisch ja verbannt außerhalb des Diskurses. Man hat ihn dann wieder entdeckt, gelesen und man liest ihn auch heute noch. Aber man kann nicht sagen, das würde ich ganz gerne noch korrigieren, dass wir es jetzt eben mit einer einheitlichen Ideologie zu tun haben. Das ist viel raffinierter im Moment. Also man hat es mit strategischen Ideologieversatzstücken zu tun, die man verwendet, wenn es politisch opportun ist. Also man hat kein monologisches System im Sinne von Bachtin.
Das Ziel ist also
deswegen
viel
kann man damit jetzt gar nicht argumentieren. Mhm. Absolut. Mhm. Es ist eine flexible, bewegliche Ideologie, eine strategische Anwendung von Ideologien. Das ist sehr raffiniert, weil man da praktisch kein einheitliches, wie das in der Sowjetunion war, Denksystem übergestülpt hat.
Jetzt sagt
also
man,
auch der Dialogismus ist gewissermaßen, man könnte sagen, Ideologie anfällig. Also man kann auch die Polyphonie zur Ideologie machen. Ne? Das wäre ein neuer Gedanke, den man sich überlegen müsste.
Sie sprachen ja jetzt sehr schön davon, dass es da einen ganz unbekannten russischen Denker gab, der den Westen, insbesondere auch den Strukturalismus und den Poststrukturalismus in den 60er, 70er Jahren stark beeinflusste, Michail Bachtin. Es gibt aber auch natürlich ganz wichtige Stimmen des exilrussischen Denkens, zum Beispiel Isaiah Berlin, Judith Klar oder vielleicht sogar Ayn Rand, die als Exilanten starke liberale oder auch libertäre Philosophien entwickelt haben. Ich glaube, das ist ja auch so eine Art übersehene Einflussnahme russischer Denker auf den Westen, die starke liberale Impulse gesetzt haben, die vor allem im Westen wichtig wurden.
Ja, das ist eine interessante Frage, die sich damit oder die dahinter vielleicht auch steckt. Inwiefern haben diese Positionen von Emigranten oder von Exilierten, die außerhalb Russlands eine starke Kritik natürlich am sowjetischen System geübt haben, zu einer Philosophie geführt, die liberal, wenn nicht sogar libertär ist. Bei Ayn Rand wäre das zum Beispiel der Fall. Das finde ich ganz interessante und vielleicht auch unbeleuchtete Frage. Ich würde mal sagen, dass alle drei, weder Berlin noch Sklar noch Rand, im Moment in der russischen Philosophie eine große Rolle spielen. Also sie sind tatsächlich eher Phänomene der amerikanischen oder der englischen Philosophie. Aber es gibt durchaus interessante Parallelen. Also zum Beispiel Berlin. Warum
also
sollte
Berlin,
man den
sollten wir
nicht
sagen,
mal mit
ist in England insbesondere exiliert. Judith Klar war in Amerika tätig und Ayn Rand als Romanschriftstellerin, insbesondere auch im amerikanischen Raum. Das sind so drei große, wichtige Stimmen, alles von Menschen, die aus Russland geflohen sind oder Russland verlassen haben und dann im Westen eigene liberale Philosophien entwickelten.
Genau, und die man aber auch nicht unbedingt mit Russland in Verbindung setzt, obwohl es immer wieder kleine Verbindungen gibt. Also Berlin hat in Oxford gelehrt, oder? Mhm. Und er hat ein Buch oder einen Aufsatz, würde ich eher sagen, geschrieben, also über Tolstoi eigentlich. Er hat sich dann wiederum auf Tolstoi bezogen, im Unterschied zu Bachtin, der sich auch immer auf Dostojewski bezog. Bachtin hat ja Tolstoi als Monologisten bezeichnet, also als jemand, der genau nicht polyphon funktioniert. Und Berlin hat sich in seiner liberalen Philosophie interessanterweise auf Tolstoi bezogen und auf eine Idee, die er von einem antiken Philosophen hat, wo es um den Igel und um den Fuchs geht. Also er sagt, es gibt so zwei Typen von Philosophen oder auch von Denkern. Die einen funktionieren wie Füchse. Also die haben eine Schleue, die bewegen sich gewissermaßen innerhalb des Systems, agieren. Also das ist auch so eine flexible Art von Philosophie eigentlich. Mhm. Und die Igel, das sind diejenigen, die gewissermaßen so eine Art Gedankengebäude haben und den einzelnen Gedanken oder die einzelne Handlung immer in Bezug auf dieses Denksystem formulieren. Und ich finde das ganz interessant, also dass er zum Beispiel Berlin sagt, Tolstoi, das ist für ihn so eine Art Fuchs, während Dostojewski für ihn ein Igel ist. Bakhtin würde genau das andere sagen, aber eigentlich geht es ihnen um die Möglichkeit, Pluralismus, Polyphonie zu denken. Aber beide haben sich nicht aufeinander bezogen.
Frau Sasse, aufbauend auf eine Unterscheidung von Isaiah Berlin, nämlich die zwischen Igeln und Füchsen, könnte man ja vielleicht auch sagen, weil der Igel sich auf eine Sache ganz stark konzentriert und der Fuchs eher in vielen Strategien versucht, sich in einem System zurechtzufinden. Vielleicht ist das ein Deutungsmuster für die Gegenwart des russischen Philosophierens. Einmal nostalgische Igel, die sich nach Einheit und Einheitlichkeit sehen, und dann avantgardistische Füchse, die das auf Pluralität hin öffnen. Könnte man das so rahmen?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, dass wir auf jeden Fall, wenn es darum geht, neue, größere Denkgebäude, die abgeschlossen sind, zu etablieren, dass wir da schon ein paar Denker genannt haben. Aber ich würde sie nicht als Philosophen bezeichnen. Ich denke, dass die russische Philosophie, wenn man jetzt einen Schnitt macht, nach 1989 vielleicht, also nach der Perestroika, nach 1990, sehr divers geworden ist. Es gibt diejenigen, die sich, wie ich sagen würde, zu Recht erst einmal mit der Frage des Stalinismus, des Totalitarismus, autokratischer Systeme beschäftigt haben. Also die gewissermaßen die geschlossenen Denkgebäude zum Gegenstand ihrer Philosophie gemacht haben. Und da kann man Namen nennen wie Boris Groys, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und der andere, den man nennen kann, ist Michael Rücklin, der mal in Berlin und mal in Moskau lebt. Also beide haben sich insbesondere mit dem Stalinismus, auch mit der Avantgarde und der Frage, inwiefern diese den Stalinismus gewissermaßen vorausgesehen hat oder wie der Stalinismus die Avantgarde, würde ich eher sagen, instrumentalisiert hat, beschäftigt. Ich finde beide sehr interessante Philosophen, weil sie etwas geleistet haben, was wir hier wenig rezipiert haben, aber im Moment sehr gut gebrauchen könnten. Und zwar die Frage, wie funktionieren autokratische Systeme? Was bedeutet es, in solchen Systemen zu leben? Was bedeutet es, dort Widerstand zu leisten?
Verstehe ich Sie richtig, dass ein wesentlicher Strang heutigen russischsprachigen Philosophierens in einer Art Totalitarismus-Erschließung und immer auch Totalitarismus-Kritik besteht, die vom Stalinismus den Ausgang nimmt, aber auf unsere Gegenwart auch beziehbar bleibt?
Absolut, weil man so auch Phänomene wie die gegenwärtige putinsche Politik sich ganz gut erklären kann. Michael Rücklin zum Beispiel verwendet den Begriff einer operativen Macht. Also er sagt, dass Putin eigentlich die Geheimdienstmethoden, er kommt ja aus dem Geheimdienst, zur politischen Strategie gemacht hat und eine Art von sichtbarer Politik und eine Art von unsichtbarer Politik etabliert hat. Das würde auch zum Beispiel der Regimekritiker Alexei Nawalny sagen, der ja immer sagt, Putin sagt das eine und macht das andere. Das ist sein politisches Prinzip. Und Rücklin ist jemand, der versucht, also gerade diese Art von Denken oder von Strategie eben aus dem Kalten Krieg, aus der Zeit des Stalinismus, aus der Zeit der Stagnation in die heutige Philosophie zu übertragen. Das finde ich sehr interessant, weil das uns einiges erklärt. Rücklin sagt auch immer, er selber oder auch seine Generation von Künstlern oder von Philosophen, die sind in ein fertiges autokratisches System hineingeboren worden. Man hat es nicht gemerkt, wie das entstanden ist. Und in den 90ern, in den 2000ern, also zur Zeit der Regierung von Putin, fängt Rücklin an zu reflektieren, was es bedeutet, wenn die Grenzen, von denen man noch gestern dachte, dass sie eigentlich nicht überschritten werden könnten in Richtung autokratischer Politik, am nächsten Tag fallen, man sich daran gewöhnt und immer schon wieder die nächste Grenze überschritten wird. Das finde ich sind sehr intelligente und interessante Gedankengänge, die nicht nur für Russland interessant sind, da sind die auch in der gegenwärtigen Politik weltweit spannend. Aber zu rezipieren
werden. Das ist ja so interessant, wenn Sie das sagen. Man könnte da ja auch heraushören, dass gerade die russische Erfahrung die Menschen kulturell zu einer besonderen Hellhörigkeit erzogen hat. Eine Hellhörigkeit, die wir so nicht kennen, uns vielleicht aber auch anverwandeln sollten und aufnehmen sollten.
Absolut. Ich denke, Russen sind gleichermaßen oder russische Staatsbürger sind unglaublich gut geschult in dem, was Propaganda ist, was Desinformation ist. Also vielleicht viel eher, als dass wir das wissen können und erkennen können. Weil das permanente Rezipieren von Propaganda oder von Desinformation führt auch zu einem Expertentum. Und ich finde immer, wir sollten in der Gegenwart viel stärker uns mit denjenigen beschäftigen, die Phänomene, die wir gerade zu fassen versuchen, im Grunde in ihrer Philosophie oder auch in ihrer Literatur oder in ihrer Publizistik seit Jahren im Grunde analysieren. Und da ist es interessant, wie ich finde, jetzt diejenigen zu lesen, die sich ja mit der Sowjetunion, mit dem autokratischen System beschäftigt haben.
Dazu gehört ja auch schon der Name, den Sie nannten, Boris Groys, der ja auch ein Buch geschrieben hat, in dem er den Stalinismus als eine Art Gesamtkunstwerk auszeichnet und beschreibt. Was mich vielleicht jetzt auf die Frage brächte, es gibt eine enge Verbindung zwischen Literatur und Philosophie, aber es scheint ja auch gerade hier in dissidentischen Kreisen eine engere Verbindung zwischen Ideologiekritik und Performancekunst beispielsweise zu geben, dass also nicht nur die Literatur als Kunst philosophisch informiert ist, sondern auch Phänomene wie zum Beispiel Pussy Riot oder einige Aktionskünstler, die in Russland für die dissidentische Bewegung stehen.
Absolut, und das kennt man auch schon aus den 70er, 80er Jahren. Die beiden genannten Philosophen, also Boris Groys und Michael Riklin, die kommen aus einem Kreis, der nennt sich Moskauer Konzeptualismus. Und da gehörten Schriftsteller dazu, Wladimir Sorokin zum Beispiel, Dmitri Prigov, das sind die, die am ehesten bekannt sind. Oder der bildende Künstler Ilya Kabakov. Und dort gab es auch eine Gruppe, die mich absolut fasziniert. Wir übersetzen gerade die Texte ins Deutschland, die hießen Kollektive Aktionen. Und sie haben das selber praktische Ästhetik genannt. Also sie machten Philosophie mit den Mitteln der Performance. Also die gingen raus auf ein weißes Schneefeld zum Beispiel oder auf den Acker, der noch nicht beschrieben war. Also der war gewissermaßen ideologiefrei. Also da stand noch nichts, da war keine Parole, keine sowjetische. Und versuchten dort zu überlegen, was ist eigentlich die Wahrnehmung von Raum, von Zeit? Was bedeutet es, gemeinsam zu handeln? Was ist ein Zuschauer? Was ein Akteur? Also sie haben sich mit grundlegenden Fragen der Philosophie in Form von Performance Art beschäftigt. Sie fragten sich zum Beispiel auch, was ist ein Ereignis? Also wann beginnt das, wann hört das auf? Findet das nur in meiner Vorstellung statt? Inwiefern versuche ich, meine Einbildungskraft auf meine Wahrnehmung zu projizieren? Also wirklich hochinteressante Sachen, die vor diesem Bewusstsein, dass die Philosophie nicht abgetrennt ist von der Literatur oder von der Kunst, stattgefunden haben. Und das ist, denke ich, etwas, was in der klassischen Avantgarde der 10er, 20er Jahre international präsent war. Nicht nur in Russland, auch Dadaismus, Surrealismus waren auch immer philosophische Strömungen oder hatten auch immer gewissermaßen Kommentatoren aus der Philosophie.
Jetzt sagten Sie ja, das ist ja so ein schöner Gedanke, dass man ein weißes Schneefeld gleichsam als unbeschriebenes Blatt nutzt, um einen neuen Raum zu entwerfen oder Raum neu zu erschließen. In gewisser Weise würde ich sagen, ist ja gerade für westliche Philosophen und Philosophinnen auch Russland noch so ein unbeschriebenes Blatt, das man entdecken muss, das man vielleicht auch neu bespielen muss. Vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches die Frage, welche Begriffe und welche Muster im derzeitigen russischen Denken machen Sie besonders hellhörig, sei es in der Form der Besorgnis oder auch in Form der Hoffnung?
Also ich sehe da eigentlich keine Besorgnis. Die russische Philosophie ist Teil einer internationalen Philosophie. Und da würde ich zum Beispiel auch sagen, das gilt auch für die ukrainische oder für die belarussische Philosophie, von der wir im letzten Jahr etwas mehr mitbekommen haben als von der russischen, weil die Aufmerksamkeit viel stärker darauf gelenkt war. Ich habe eher Hoffnung, weil es sich um eine junge Generation handelt, die versucht, die aktuelle politische Lage mit internationalen Theorien zu lesen und aber auch selbst etwas zu entwickeln in Bezug auf Protest, auf Widerstand, also ein Widerstand, der gewissermaßen nicht aus dem Nichtstun oder aus der Resilienz, das ist eher ein problematisches Konzept, wie ich finde, weil es uns etwas erdulden lässt in einem Moment, wo wir eher widerständig sein sollten. Es sind Philosophien, die sich um die Gemeinschaft, um Solidarität, um Sorge, auch ein internationales Konzept, zum Beispiel in Zeiten von Repression kümmern. Also da sehe ich verschiedene Möglichkeiten einer anschlussfähigen, einer progressiven Philosophie.
Na, dann wollen wir es doch gerne mit einem hoffnungsvollen Akzent beenden, auch wenn manches uns vielleicht mit Blick nach Osten ein wenig düster stimmt derzeit und diese neue Philosophie der Handlung im Angesicht des anderen als einen wesentlichen Impuls mitnehmen. In jedem Fall Ihnen, Frau Sasse, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch und vielleicht noch ein letzter Satz. Man darf den Kreml oder die Regierung nicht mit Russland verwechseln. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sphären.
Auch das noch ein wichtiger Hinweis. Danke Ihnen, Frau Sasse. Alles Gute.